Ja, ihr Lieben, es ist tatsächlich schon eine Zeit her, dass ich hier war und freue mich, dass ich heute mal wieder bei euch sein darf. Bevor wir so ein bisschen da einsteigen, der Bibeltext, den ich an den Anfang stellen möchte, der vielleicht so ein wenig dagegen spricht oder so, steht in Sprüche 16, Vers 18. Sprüche 16, Vers 18, da steht: Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist ja schon ein richtiges Sprichwort, das sich weit verbreitet hat. Hochmut kommt vor dem Fall. Und dieser Spruch in der Bibel steht natürlich nicht allein da. Mehr von sich zu halten, als man eigentlich ist, das finden wir überall als so ein Grundübel, welches viele negativen Konsequenzen auch nach sich zieht. Es gibt da auch zum Beispiel dieses apokryphe Buch Sirach, welches von einem weisen Mann im 2. Jahrhundert vor Christus verfasst wurde. Darin wird uns gesagt, auch woher dieser Hochmut kommt. Und da steht: Daher kommt aller Hochmut, wenn ein Mensch von Gott abfällt und sein Herz von seinem Schöpfer weicht. Und im nächsten Vers fährt er fort und zeigt die Konsequenzen solchen Hochmuts. In Vers 15: Hochmut treibt zu allen Sünden, und wer an ihm festhält, der richtet viel Gräuel an. Nun, ich denke, wir können das ein bisschen nachvollziehen. Die Medien, die präsentieren uns ja auch immer wieder mit Berichten, wo ja Leute sind, die enormen Hochmut an den Tag legen und da alles Mögliche an negativen Dingen passieren bis zu Katastrophen. Wenn wir in die Antike zurückreisen, sehen wir, dass auch die Griechen damals, die alten Griechen in ihrer Mythologie so etwas hatten. Ist euch sicherlich bekannt, diese bekannte Geschichte von Narkissos oder Narziss. Der war so von seiner Schönheit überzeugt und aus trotzigem Stolz wies er sogar alle Bewerberinnen und sogar Bewerber zurück. Und einen davon, von diesen Bewerberinnen, trieb es in den Selbstmord. Aber vorher hat er noch die Götter um Rache gebeten. Und diese Bitte wurde erfüllt. Und Nemesis straft Narziss mit unstillbarer Selbstliebe. Und als er sich an dieser Wasserquelle niederließ, verliebte er sich in sein eigenes Spiegelbild. Das ist eine Version. Eine andere Version der Überlieferung erzählt, als sich Narziss dann im See seines Spiegelbildes erfreuen wollte, da fiel wie durch göttliche Fügung ein Blatt ins Wasser und das erzeugte Wellen und die trübten sein Spiegelbild. Da dachte Narziss auf einmal, er wäre hässlich und war so schockiert, dass er starb. Und daraufhin wurde er in eine Narzisse verwandelt. Das ist die andere Version. Nun eine alte Geschichte. Aber sie führte dazu, dass man circa seit 100 Jahren, über 100 Jahren, diesen Begriff hat, Narzissmus. Und im Allgemeinen wird er so gedeutet, das ist so ein Selbstverliebtsein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal habe ich das Gefühl, als ob es immer mehr von denen gibt. Da fallen mir dann auch diese selfischen Eskapaden ein auf Facebook, Instagram und Co. Irgendwie scheint Narzissmus zu einer Allerweltsdiagnose zu werden. Es gibt Autoren, die behaupten, dass sich Narzissmus in den letzten, 10, 15 Jahren verdoppelt hat. Und mir scheint, dass zumindest jetzt die mächtigste Nation der Welt jetzt wieder von so einem gerade angeführt wird. Es ist tatsächlich so, dass wir immer mehr von Menschen umgeben sind, die so eine Art Wichtigkeitswahn pflegen. Hauptsache, man findet mich cool. Natürlich sind das immer die anderen. Ich bin ja kein Narzisst. Aber ich habe ein interessantes Buch gelesen. Kein christliches Buch, sondern von einer Sozialwissenschaftlerin, die wohl auch Christin ist. Mittlerweile ist sie sehr bekannt, auch im deutschsprachigen Raum. Sie kommt aus den USA. Wahrscheinlich habt ihr schon von ihr gehört. Ich habe auch schon andere Predigten gehört, wo sie zitiert wird. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Verletzlichkeit macht stark, von Dr. Brené Brown. Im englischen Original heißt es Daring Greatly. Und es hat mich derartig fasziniert, kann es gerne weiterempfehlen, es ist wirklich gut. Darin geht es zwar nicht um Gott, sondern um uns Menschen. Und das, was sie dort schreibt, basiert auf umfangreichen Studien. Das heißt, diese Autorin ist Professorin für Sozialarbeit und hat ihre Erkenntnisse während eines Jahrzehnts der Forschungsarbeit gewonnen, bei der sie über 1000 Menschen interviewt hat. Und auch bezüglich dieser Narzissmusdebatte gibt es dort ein interessantes Zitat. Da schreibt sie hier, was fast niemand sieht, ist allerdings, dass dem Narzissmus in Wirklichkeit Scham zugrunde liegt. Wir können ihn also nicht dadurch korrigieren, dass wir Menschen auf Normalmaß zurechtstutzen wollen und ihnen ihre Unzugänglichkeit und Kleinheit vor Augen führen. Scham ist nicht die Therapie, sondern die Ursache solcher Verhaltensmuster. Also, es ist leicht zu sagen, unsere Gesellschaft oder die Jugend, das sind doch alles nur noch Narzissten, die sich einfach toll finden und ja, es ist leicht so einfach zu sagen das, aber nicht besonders hilfreich. Wenn wir also solchen Phänomenen gegenüberstehen, dann wäre es besser, dass man sich fragt, woran liegt es denn? Was ist die Ursache für die Dinge, die wir da sehen? Und Brené Brown sieht in dem Narzissmus dann die auf Scham basierte Furcht vor Durchschnittlichkeit. Es ist die Angst davor, nicht außergewöhnlich genug zu sein. Eben einfach nur Durchschnitt. Und ja, tatsächlich, unsere Kultur fördert so ein Denken, dass ein durchschnittliches Leben irgendwie bedeutungslos ist. Gerade auch bei Jugendlichen macht sich eine Weisheit, eine Weltsicht breit, bei der man eben nur so gut ist, wie jetzt die Anzahl der Gefällt-mir-Klicks, die man in den sozialen Medien erhält. So bleibt einem nichts anderes übrig, als nur noch, irgendwie muss ich doch ein Superstar sein, wenn man sozial überleben will. Und Brown schreibt, dass die eigentlichen Ursachen viel tiefer in der, wie sie es bezeichnet, Kultur des Mangels zu finden sind, die gerade in den letzten 2 Jahrzehnten sehr offensichtlich geworden ist. Und dieses Mangeldenken finden wir in unserer Arbeitswelt, in den Schulen, in den Familien, ja auch in den Gemeinden. Und da breiten sich Gedanken aus wie, ich bin nie gut genug, perfekt genug, dünn genug, mächtig genug, erfolgreich genug, klug genug, sicher genug, geborgen genug, außergewöhnlich genug. Die Werbeindustrie macht sich das zunutze. Sie möchte uns dann wieder weismachen, dass wir ohne deren Produkte genau diese Mängel aufweisen. Auch der Philosoph Friedrich Nietzsche propagierte schon vor über 100 Jahren dieses Idealbild des Übermenschen, der über das Leben gewöhnlicher Menschen hinauswächst. Und stellt euch vor, sogar der moderne Satanismus sieht den Menschen als das Maß aller Dinge, wobei ein gewisser Sozialdarwinismus vertreten wird, wonach nur noch die Stärksten überleben werden. Nun, nach all diesen Philosophien und Weltanschauungen, nach denen sind wir, also ich bin ziemlich sicher, ich jedenfalls, bin nicht gut genug, als dass ich ihren Idealen entsprechen würde. Aber wie ist das mit dem christlichen Glaubens- und Gemeindeleben? Haben wir nicht auch manchmal solche Überlegenheitsideale, die so eine Kultur des Mangels verbreitet, bei der am Ende ich dann nicht gläubig genug bin oder heilig genug oder aktiv genug oder missionarisch genug oder treu genug bin. Wir sind dann oft dabei, oder? Zu bewerten, zu vergleichen. Laut der Autorin Brown ist das aber ein, das, etwas Selbstzerstörerisches da drin. Sie schreibt da, dass wir unsere Leben, unsere Ehe, Familie und Gemeinde oft an unerreichbaren, von Medien transportierten Perfektionsvorstellungen messen, oder wir vergleichen unsere Realität mit unseren Fantasien darüber, wie gut es jemand anders hat. Und sie zeigt auf, dass es im Grunde genommen drei Komponenten des Mangels gibt. Der erste ist Scham. Also diese drei Komponenten. Die erste davon ist Scham. Also man hat Angst, sich lächerlich zu machen, man hat Angst, abgewertet zu werden. Und die Scham wird dann auch tatsächlich benutzt, um Menschen zu kontrollieren und sie zu konformem Handeln zu bewegen. Selbstwert wird an Leistung und Produktivität gemessen. Und wenn man davon zu wenig hat, gibt es Schuldzuweisung, Abwertung, Bevorzugung Einzelner und der Perfektionismus wird gefördert. Die zweite Komponente ist ja eben Vergleichen. Dabei werden dann Vergleiche angestellt und Ranglisten erstellt. Nicht selten wird die individuelle Kreativität dadurch im Keim erstickt, weil es idealisiertes Verhalten gibt, werden eng gefasste Ansprüche gestellt, statt eben einzigartige Talente und Leistung anzuerkennen. Oft wird dann an einem Talent auch der Wert aller anderen Talente pauschal gemessen. Vergleichen. Und Nummer drei, sie nennt das Disengagement. Das ist der innere Rückzug. Dabei haben Menschen irgendwo innerlich gekündigt. Sie haben Angst, Risiken einzugehen oder etwas Neues auszuprobieren. Man schweigt lieber, als die eigenen Geschichten mit anderen zu teilen. Es hat dann sowieso den Anschein, als würde einem niemand zuhören und jeder krebst irgendwie herum, um gehört oder gesehen zu werden. Also diese drei Faktoren, Scham, Vergleichen und Disengagement. So eine Kultur arbeitet immer mit Druck. Und es braucht wirklich, ich meine, wenn wir uns jetzt mal überlegen, was braucht es, um das zu bekämpfen? Es braucht wirklich Überwindung, um dagegen zu steuern. Und das ist auch der Autorin bewusst. Und deshalb schreibt sie hier, um eine funktionierende Beziehung zu führen, Kinder verantwortungsvoll aufzuziehen, eine angemessene Organisationskultur zu schaffen, eine Schule gut zu leiten oder eine Glaubensgemeinschaft zusammenzuhalten, und zwar auf eine Weise, die den vom Mangel geprägten kulturellen Normen fundamental entgegengesetzt ist, jetzt kommt's, bedarf es jeden Tag aufs Neue der Bewusstheit, des Engagements und der konsequenten Arbeit. Also, eine Kultur des Mangels abzulegen, geht nicht von allein. Und dabei ist eine Sache sehr wichtig. Einer Kultur des Mangels begegnet man nicht mit einer Kultur des Überflusses. Also, das Gegenwort zu Mangel ist nicht Überfluss, sondern genug sein. Soweit ein paar Ideen einer Sozialwissenschaftlerin. Sie bestätigen, dass Hochmut eine wirklich teuflische Sache ist, weil sie eigentlich von einem mangelnden Selbstwert genährt wird. Doch schauen wir uns jetzt die Bibel einmal an und schauen, woher diese Mangelkultur wirklich kommt. Das Gefühl des Mangels, des Nicht-Genug-Seins, da klingeln doch gleich bei uns einige Glocken, denke ich. Es fing ja im Himmel an, oder? Worauf sich bei Luzifer, man könnte es ja heute vielleicht so formulieren, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickelte. In Hesekiel 28, Vers 14 ist so diese berühmte Beschreibung dieses Wesens, wo dann steht, du warst ein glänzender, schirmender Cherub und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Dann in Vers 14, weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz. Darum habe ich dich zu Boden gestürzt. Nun, die Geschichte geht ja weiter dann in den ersten Kapiteln der Bibel. Da lesen wir in 1. Mose 1, Vers 27 über die Schöpfung des ersten Menschen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Stellen wir uns einfach mal diesen Status vor des Menschen. Im Gegensatz zum Rest der Schöpfung. Er wurde zu seinem Bilde, also zum Bilde Gottes, geschaffen. Das ist ja wieder eine eigene Predigt, was das ist. Aber dann kommt die Versuchung durch die Schlange. Und viele von uns kennen natürlich die erste Lüge sehr gut, dieser Schlange. Sie steht 1. Mose 3, Vers 4. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Die erste Lüge ist etwas für uns Adventisten sehr wichtig, weil er die falsche Lehre von der Unsterblichkeit der Seele einführt. Doch im selben Vers finden wir auch die zweite Lüge der Schlange. Nämlich, ihr werdet sein wie Gott. Man könnte sich jetzt die Frage stellen, sie waren doch zum Bilde Gottes geschaffen und nun dieses, ihr werdet sein wie Gott, eine Versuchung? Wisst ihr, was diese Aussage unterschwellig rüberbringt? Ihr seid es nicht. Versteht ihr? Wenn die Schlange sagt, ihr werdet sein wie Gott, dann sagt sie damit auch, dass sie jetzt eben nicht wie Gott sind. Ihr seid nicht wie Gott. Mit anderen Worten, Gott, so wie er euch geschaffen hat, hat euch nicht gut genug geschaffen. Und hier haben wir wieder den Mangel. Gott hat bei euch etwas ausgelassen, was er besser hätte machen sollen. Etwas fehlt da bei euch. Nur wenn ihr diese Frucht esst, dann werdet ihr es bekommen. Ach, so wie ihr jetzt seid, seid ihr mangelhaft. Dadurch bist du von deinem Wesen her, liebe Eva, nicht akzeptabel. Du lässt zu wünschen übrig. Um mit den Worten von Brené Brown zu sprechen, könnte man diese Misere zwar mit einem aufgeblasenen Ego oder Narzissmus oder biblisch Hochmut bekämpfen. Aber das ist es ja, wie wir wissen, nur die eine Seite von der Medaille des mangelnden Selbstwerts. Hat Gott tatsächlich einen Fehler gemacht mit den ersten Menschen? Ich meine, sie wurden doch zum Bild Gottes geschaffen. Die Schlange aber sagte, das ist nicht gut genug. Wenn du wirklich wie Gott sein willst, brauchst du mehr. Es hört sich vielleicht am Anfang etwas fürsorglich an, aber in Wirklichkeit war das eine niederschmetternde Beurteilung des menschlichen Seins. Dieses Gefühl, diese Überzeugung, dass ich nicht gut genug bin, das ist die teuflischste Lüge, die uns oft ganz unterschwellig überkommen will. Nun, die meisten von uns wissen, was dann kam, als Eva der Lüge Glauben schenkte und dadurch auch Gott ungehorsam wurde. Angst, Schuldzuweisung, Mord. In 1. Mose 3, Vers 7 steht, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Das ist die erste Vertuschungsgeschichte der Menschheit. Wozu? Um den verlorenen Status bei Gott dann wieder zurückzugewinnen. Und diese Feigenblätter waren ein Zeichen dafür, wofür so manche religiösen Rituale und Werke stehen. Es war der Versuch, sich selbst zu erlösen. Weil auf einmal war das Vertrauen in die Liebe des Vaters verflogen. Und diese Feigenblätter werden zur Illusion, dass wir durch ein selbstgerechtes Ritual die Wahrheit verbergen können, wer wir wirklich sind. Wir tun bestimmte Werke und meinen, dass wir okay sind. Das ist die Erlösung durch Leistung. Aber es ist eine erbärmliche Medizin für unseren Zustand dieses Nicht-Genug-Seins. Denn wenn wir es nicht fertigbringen, wenn wir die geistlichen Qualifikationen nicht erfüllen, dann sind wir eben weniger als ausreichend. Dann sind wir unvollständig, unwert, ungeliebt. Wenn man sich das so überlegt, könnte es da nicht sein, dass so manches, was man in christlichen Kirchen hört und praktiziert, adventistische eingeschlossen, dieses Gefühl des Nicht-Genug-Seins fördert? Wir erstellen so Listen von Glaubenspunkten und Verhaltensweisen, die wir alle teilen sollen. Und wenn bei dir etwas fehlt, dann gehörst du nicht wirklich dazu. Deine Erlösung steht auch in Frage. Und halte dich ja von Andersgläubigen fern, das könnte sonst gefährlich werden. Und du diesem Einfluss von Menschen unterliegen, deren Glaube eben nicht gut genug ist. Die Reinheit deiner Identität könnte Schaden nehmen. Halte dich nur fern von denen. Machen wir uns mit so einer Haltung nicht zum Komplizen der Schlange mit ihrer Lüge. Du bist nicht gut genug für Gott, als dass er dich akzeptieren könnte. Erst musst du ein paar Feigenblätter finden, um dich seiner Zustimmung zu erfreuen. Was sind denn so die gängigen Feigenblätter? Rechte Lehre, rechtes Tun, rechtes Essen, rechter Lobpreis. Gibt sicher noch andere. Wisst ihr, es gibt da noch die andere Seite der Medaille, weil man eben oft diese Feigenblätter nicht findet. Oder weil irgendwie ihre Nähte reißen. Und dabei halte ich mir selbst dann immer wieder die eigene Charakterschwäche vor, mit der ich es wirklich nie schaffe, diesen hohen Standard zu erreichen, den Gott von mir fordert. Und weil ich es nicht schaffe, dann bedeutet es wieder, ich bin weniger, als ich eigentlich sein sollte, voller Mängel. Und daraus folgen wieder Schuldgefühle, Versagen, das Streben nach Perfektion. Klar, Jesus liebt dich, trotzdem solltest du mehr glauben, du solltest mehr beten, eine bessere Übergabe an Jesus machen, mehr Zeugnis geben, überhaupt mehr geben und so weiter, damit Gott wirklich wohlwollend auf dich herabschaut. Nun, die meisten kennen sicherlich dieses wichtige Konzept der Heiligung. Der Schreiber des Hebräerbriefes fordert uns ja auf, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und manche verstehen unter dem Wort Heiligung, Charakterentwicklung. Das Problem tritt aber dann oft wieder auf, wenn wir versuchen, uns selbst zu vervollkommnen. Und dadurch stehen dann wieder so dieses Selbst und das eigene Verhalten im Zentrum unseres Bemühens. Und dadurch wird oft die Gnade Gottes verzerrt, denn eigentlich ist es doch die Gnade, die dazu führt, dass wir bei Gott angenommen sind. Aber wenn wir so auf unser eigenes Bemühen fokussiert sind, dann wird Gnade wie nur noch so ein Zubeiß. Ja, es ist eine gute Gelegenheit, die ich da bekomme, die Kraft, die Gott mir schenkt, damit ich nach seinem Willen leben kann. Aber im Grunde wird Gott etwas an den Rand gedrückt. Mein Selbst ist zu beschäftigt, damit zu überwinden. Und unsere Lebenserfahrung zeigt uns sehr schnell, dass Schuld immer wieder da ist. Ja, wir sündigen immer wieder, keine Frage. Und auch Feigenblätter finden wir überall. Wir sind gefallen, keine Frage. Ab 1. Mose 3, Vers 7 sieht man die Folgen. Wir Menschen haben uns verändert, aber Gott hat sich nicht verändert. Seht, unser Gefallensein führt zu unserer Hilflosigkeit. Und da helfen eben keine Feigenblätter. Auf einmal waren wir Sünder, jetzt kann nur noch Gott helfen. Und ich denke, es ist so wichtig zu verstehen, dass Gott nicht auf einmal zornig und rachsüchtig wurde. Das ist ein Bild, das Satan uns einhämmern möchte. Ja, wir wurden gebrochen. Ja, doch in Gottes Augen wurden wir deshalb nicht wertlos. Und das ist so wichtig. Gott hat uns niemals zurückgewiesen. Er hat uns auch nie seiner Liebe und Gegenwart für unwert erachtet. Wie steht's in Johannes 3, Vers 16, was ja jeder fast auswendig kann? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er hat uns gefallene Menschen und Sünder geliebt. Und deshalb steht auch in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir müssen nicht erst Heilige werden, bevor Gott uns liebt. Denk nur daran, wie er nach dem Sündenfall hinter Adam und Eva her war, dort im Garten, und die versuchten sich ja zu verstecken vor ihnen. Und er brachte ihnen Fellkleider. Und die Fellkleider symbolisierten unsere Adoption. Aber wie oft geben Christen zu verstehen, dass wir nicht gut genug sind, weil Gott über unseren sündigen Zustand zornig ist. Er verdammt mich nicht als wertlos und er verdammt auch dich nicht als wertlos. Und er macht mich nicht nieder und fordert, nun mach aber mal, dass du endlich deinen Charakter auf Vordermann bringst. Nein, wir sind von ihm geliebt und erlöst. Ich denke, das kann man einen gesunden Selbstwert nennen, oder? Wenn wir uns das bewusst machen. Mangelnder Selbstwert treibt Menschen immer wieder zu zerstörerischen Handlungen. Es braucht diesen gesunden Selbstwert, den wir durch diese Annahme bei Gott bekommen können. Und besonders schlimm ist es eben, wenn wir denken, dass Gott auch durch unsere Charakterschwächen irgendwie beleidigt wird. Oft offenbart sich so eine Einstellung durch unsere Sicht von uns selbst, der Sicht der Wertlosigkeit, von Mangelhaftigkeit. Und oft ist es Religion, die solche Ideen fördert, so wie eben, Gott ist da oben und zornig. Und darum brauchen wir einen Erlöser, damit wir wieder in eine Beziehung zum beleidigten Gott kommen können. So ein Denken unterstreicht nur die zweite Lüge der Schlange. Aber wie ist es denn wirklich? Ich meine, da muss man nur Jesus anschauen, oder? Wie ging er mit der Samaritanerin um, die so oft verheiratet war? Er sprach zu ihr auf Augenhöhe, obwohl die Juden solche Leute als Hunde behandelten. Oder wie ging er mit Zachäus um, ein Dieb und Zöllner? Er aß mit ihm in seinem Haus, ein Zeichen von Freundschaft und Ehre. Jesus richtete die Menschen auf, er behandelte die Ausgestoßenen als Bürger des Himmelreichs mit Würde, Respekt, Annahme. Niemals deutete er an, dass da irgendjemand zu unwürdig für ihn gewesen wäre. Die Frage an uns ist, ob nicht seine Gemeinde das auch so machen sollte. Oft sind es doch gerade die Kirchen, die meinen, sie müssten Gottes Ehre dadurch verteidigen, dass sie sich gegen solche Leute zusammentun, die ein gottloses Leben führen. Aber wie war Jesus? Er begegnete solchen Menschen mit einer unglaublichen Annahme. Dem Dieb am Kreuz, der Ehebrecherin, dem römischen Hauptmann, den Aussätzigen und ja, auch dir und mir. Das spielt für Jesus keine Rolle, nicht damals, nicht heute. Auch wenn wir nur Geschöpfe sind, so sollten wir uns daran erinnern, dass wir Wesen sind, die von Gott geliebt und respektiert werden und denen vergeben wurde. Ich möchte ein paar Bibeltexte, kurze Bibeltexte, einmal hier an die Leinwand werfen. Bibeltexte wie 1. Korinther 6, Vers 2. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? 2. Timotheus 2, Vers 12. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Und Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Die Bibel ist ganz klar. Wir werden einmal auf dem Thron sitzen. als Mitregenten, ja, es ist ein weiter Weg, von dem Verstecken hinter den Bäumen bis zum Mitregieren. Aber Gott hat uns von dort nach da gebracht. Und in seinen Augen gibt es bei uns kein Nicht-Genug-Sein. Und vielleicht auch deshalb sagte Jesus zu seinen Jüngern, richtet nicht, denn auch das Richten, das Niedermachen, ein Verdammen, dann wird der andere von uns ausgeschlossen. Das ist auch ein Zeichen von, du bist nicht genug. Ein Zeichen der zweiten Lüge. Also dieses Buch der Sozialwissenschaftlerin hat mich aufgerüttelt, tatsächlich hat es mich entlarvt. Es sind einfach wissenschaftliche Ergebnisse darüber, wie wir Menschen ticken. Aber die Autorin bleibt nicht nur, ist noch interessant, sie bleibt nicht nur auf der horizontalen Ebene stecken. Sie schreibt auch etwas über Glauben. Sie schreibt, Spiritualität kristallisierte sich als fundamentale Wegmarke beim Leben aus vollem Herzen heraus. Also bei den Menschen, die sie interviewte. Der tiefe Glaube, dass wir unauflöslich miteinander durch eine Kraft verbunden sind, die größer ist als wir selbst. Eine Kraft, die auf Liebe und Mitgefühl gründet. Ich glaube, uns unser Selbstwertgefühl anzueignen, besteht darin, zu würdigen, dass wir heilige Wesen sind. Nun, wenn wir der spirituellen Vorstellung einer Wissenschaftlerin, ja, wenn wir da vielleicht etwas skeptisch sind, möchte ich zum Schluss den Apostel Paulus zitieren. Aber weil Christus in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich nahm, hat Gott jetzt mit euch Frieden gemacht. Als sein heiliges Volk steht ihr jetzt rein und fehlerlos vor ihm da. Oder in Kolosser 2, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Was für Aussagen das über uns sind. Lasst uns niemals denken, wir wären wertlos oder nicht genug. Gott ist da ganz anderer Meinung. Wahrer Selbstwert im Angesicht der Liebe Gottes wird uns dann auch wiederum selbst nie hochmütig sein lassen, sondern denselben Wert, den Gott mir gibt, den werden wir auch in unserem Gegenüber sehen, den zu lieben und anzunehmen, du und ich berufen sind. Amen.